Liebe Geschwister in Gießen, hierher zu kommen wird für mich allmählich zum Nachhausekommen. Ich brauche nicht lange erklären, ihr seid so ziemlich der einzige Leuchtturm im deutschsprachigen Raum für ein reformiertes Herz, das meine. Ich sage das hier wohlweislich der Tatsache, dass diese Predigt aufgenommen und ins Internet gestellt wird, nicht um andere in Deutschland niederzumachen, sondern zu ermutigen, dass wir die Wurzeln der Reformation wieder aufgreifen und dass die Farben und das Banner des Kreuzes Christi wieder hochhalten. Ich möchte auch Grüße mitbringen aus Amerika, wo viele für euch beten, wo eure Gemeinde mehr und mehr bekannt wird. Nicht zuletzt auch wegen der Tatsache, dass Dr. Klauske bei uns war diesen Frühling und auch einen Vortrag an unserer Konferenz gehalten hat in Greenville, die sehr, sehr gut angekommen ist. Die schriftliche Ausführung dieses Vortrages macht die Runde und Deutschland wird mehr und mehr bekannt und das deutschsprachige Europa und die Not, die hier herrscht. Es sind auch einige junge Männer da, die sich bereit machen, hierher zu kommen und zielstrebig an dieser Arbeit mitzuwirken. Nun aber zum Predigttext, der aus dem eben gelesenen Römerbrief Kapitel 10 stammt. Wir haben hier die Verse 1 bis 17 gelesen. Der Predigttext allerdings umfasst nur die Verse 12 bis 15a, also 15, der erste Teil. Wir wollen natürlich immer den Zusammenhang haben, deshalb hatten wir in der Schriftlesung die Verse 1 bis 17. Dies ist das Wort des lebendigen Gottes. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Soweit das Wort Gottes. Ich war gestern auf der Wartburg. Ich habe es endlich geschafft, auf die Wartburg zu kommen. Und als ich mich da so durch die Touristenmassen durchgewälzt habe, da ist es mir aufgefallen, dass Martin Luther auf der Wartburg eine sehr untergeordnete Rolle spielt, zumindest nach heutigem Ermessen. Was ich über die Kirche und über Luther gehört habe, war eher abfällig. Wie reich die Kirche ist und wie wenig sie sich kümmert um das Wohl der Menschen und die Seelen der Menschen. Und wir müssen zugeben, dass diese Kritik aus der Welt in der heutigen Kirche nicht ganz unberechtigt ist. Es war nichtsdestotrotz auch für Martin Luther eine schwere Zeit. Wenn man sich diese kleine Kammer ansieht, dieses Lutherzimmer, 10 Monate ohne Fußbodenheizung, ohne Komfort, ohne Kabelfernsehen, ohne irgendwelche Annehmlichkeit. Diese Zeit hat ihn bis zur Depression getrieben. Luther war schwermütig, hat dem Tod ins Angesicht gesehen, er wusste nicht, wie es mit ihm weitergeht. Aber er hat weitergemacht. Er hat unentwegt gearbeitet, unentwegt gebetet, unentwegt gewirkt. Und da stellt man sich zweifellos die Frage, warum das alles? Wäre es nicht genug gewesen, wenn Luther einfach gesagt hätte, ja, ich habe den wahren Glauben erkannt, den lebe ich jetzt in aller Stille, womöglich in meinem Augustinerkloster. Schau, dass ich schön über die Runden komme, nirgends anecke. Das wäre fast die österreichische Mentalität dann. Luther hat es nicht gemacht. Luther ist aufgestanden, Luther ist in den Kampf gezogen. Luther hat dem Tod ins Auge geblickt. Luther hat nicht den Komfort gewählt. Er hat nicht das Leben gewählt, dieses menschliche Leben. Er hat den Tod gewählt. Er war bereit, sein menschliches Leben zu geben für die Wahrheiten in Christus, die er erkannt hatte. Niemals zurück. Niemals zurück. Das war seine Devise. Warum tut ein Mensch sich so etwas an? Warum lässt ein Mensch alles hinten und zieht in den Krieg, wo er doch so angenehm leben könnte? Diese Frage ist aktueller denn je in einem Deutschland, das das Evangelium vergessen hat. In einem Deutschland, das nicht mehr nach dem Kreuz sieht. In einem Deutschland, wo das Kreuz zum Feind geworden ist. Warum gibt es noch Menschen wie euch, die aufstehen, alles hinten lassen? Ja, bis zum Gefängnis. Jeder jeder Widersächlichkeit, jeder Problematik ins Auge blicken und sagen, niemals zurück. Ich denke, Paulus gibt uns die Antwort darauf in der heutigen Stelle. Paulus greift dieses niemals zurück, dieses nach vorne blicken aufs Kreuz auf, mitten im Römerbrief. Ich denke, die heutige Stelle ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Bibel sich hüten muss, nicht Stellen aus dem Zusammenhang zu reißen. Dass man Acht geben muss, dass man den Gesamtzusammenhang der Schrift kennt, denn so entstehen Sekten. Wir müssen uns genau überlegen, in welchem Zusammenhang steht unsere Stelle heute. Was meint Paulus? Wen meint Paulus? Und warum? Der Römerbrief wurde um 57 nach Christus geschrieben. Das Besondere daran ist, Paulus schreibt an eine Gemeinde in Rom, ich sage bewusst nicht in die Kirche von Rom, er schreibt an die Gemeinde von Rom, die er nicht selbst gegründet hat. Also Paulus schreibt hier an eine Gemeinde, die nicht von ihm gegründet wurde. Wohl waren dort einige Leute, die er kennt, aber die Gemeinde in Rom wurde nicht von Paulus gegründet. Seit langer Zeit wollte er nach Rom. Er hatte schwere Sehnsucht, starke Sehnsucht, diese starke Gemeinde zu treffen. Er hatte das Bedürfnis, sie zu sehen, und jetzt war die Zeit gekommen. Er wollte nach Spanien reisen, dort das Evangelium verkünden. Unterwegs wollte er in Rom vorbeikommen, wollte sich stärken lassen, ja wahrscheinlich auch unterstützen lassen. Und wir müssen verstehen, dass Paulus, bevor er nach Rom kommt, in eine Gemeinde, die ihn nicht kannte, sich zunächst mal ausweisen muss. Er muss sich ausweisen als ein Apostel Christi. Er muss sich ausweisen als ein Orthodoxer, als ein Rechtgläubiger. Und deshalb können wir den Römerbrief verstehen, gleichsam als die Visitenkarte des Paulus. Paulus sagt der Gemeinde in Rom, ich bin einer von euch. Ich bin ein Apostel Christi. Bei mir gibt es keine Irrlehren. Ich bin von Gott erwählt, sein Wort zu verkünden. Blicken wir kurz darauf, wo im Römerbrief sich diese Stelle befindet. Wir haben Kapitel 1 bis 3 im Römerbrief, wo die totale Gefallenheit des Menschen unmissverständlich dargelegt wird. Es ist nichts im Menschen, das gut ist. Es ist nichts im Menschen, das rein ist. Es ist nichts im natürlichen Menschen, im unbekehrten Menschen, das Gott in irgendeiner Form gefällt. Es ist so, dass Lieder wie "Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind" falsch und nicht sein könnten. Es ist nichts im Menschen, das Gott gefällt. Das heißt jetzt nicht, dass der Mensch in jedem Fall maximal böse ist, so böse wie er nur sein kann. Nicht jeder von uns ist ein Mörder, ein Totschläger, ein Vergewaltiger, nein. Aber es heißt, dass jeder Bereich des Menschen von der Sünde beeinträchtigt ist. Und ein sündhafter Mensch kann nicht vor den heiligen Gott treten. Das ist was anderes, als man auf der Straße hört. Gott ist ein Gott der Liebe, er wird mich schon nicht stehen lassen. Er wird diese Menschen nicht nur stehen lassen, er wird dich fortweisen. Geh fort von mir, ich kenne dich nicht. Das zeigen die Kapitel 1 bis 3. Kein Zweifel darüber, dass der natürliche Mensch verloren ist und wenn er nicht Gnade findet, verloren bleibt für immer und ewig. Im Kapitel 3 bis 8 haben wir die logische Antwort des Paulus. Die logische Antwort unseres Herrn. Was war die Antwort auf unsere totale Verdorbenheit? Die Antwort war eine Person, Christus. Er, der gerecht war. Er, der alles das getan hat, was wir nie getan haben und nicht tun können, aufgrund unserer Sünde. Das Evangelium in Kapitel 3 bis Mitte des Kapitels, bis Kapitel 8, wunderbar dargestellt. Und ab Kapitel 9 greift Paulus die Rolle der Juden auf. Was ist jetzt mit den Juden? Werden die aus dem Gesetz gerecht? Sind die was Besonderes? Eine sehr, sehr interessante Abhandlung des Paulus. Deshalb ist der Römerbrief mehr als bloß ein Brief von Paulus an eine Gemeinde in Rom. J. Adams sagt, es ist ein vollkommen ausgereifter theologischer Aufsatz. Wir haben die gesamte evangelische Soteriologie und Theologie da drinnen. Was war jetzt aber mit den Juden? In Kapitel 9 wird es ganz stark aufgegriffen, dass Paulus hier über die Juden weint, dass er über Gottes Volk weint. Ihr Stolperstein war, dass sie glaubten, aus ihrer eigenen Kraft gerecht werden zu können. Ihr Hindernis war ihre Selbstgerechtigkeit. Sie waren ein bisschen wie der heutige Mensch. Ich bin gut genug, Gott kann mich nicht abweisen. Und das Problematische war, dabei fühlten sie sich den Heiden überlegen. Sie meinten, sie sind das erwählte Volk und sie hätten einen Absolutheitsanspruch auf Gott und blickten herab auf die Heiden. Und dann kommt unsere Stelle im Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, schreibt Paulus hier unmissverständlich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und dann kommt das Wehklagen des Paulus. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie aber sollen sie verkündigen, wenn sie nicht gesandt sind? Was für eine wunderbare Stelle, was für eine Leidenschaft. Wir sehen Paulus oft als den Superapostel, als den Supertheologen, als den, der manchmal, wie Petrus schreibt, ein bisschen schwer zu verstehen ist. Aber hier sehen wir das missionarische Herz des Paulus. Hier sehen wir seine Not über die Verlorenen. Hier sehen wir ja seine Tränen, für die das Evangelium noch nicht gehört haben. Hier sehen wir einen weinenden Paulus. Allerdings stellt sich hier schon die Frage, über wen redet Paulus hier überhaupt? Er fragt, oder wir fragen, meint Paulus nicht hier nur die Juden? Und es gibt viele Argumente für diese Überlegung. Denn Kapitel 9, zum Beispiel in Vers 1 bis 4, meint er dezidiert die Juden. Ich sage aber die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Klingt doch ganz klar, als würde Paulus hier die Juden meinen. Aber dann drückt Paulus aus, dass die Juden das Evangelium abgelehnt haben. Paulus legt unmissverständlich klar, diese Juden, denen so viel gegeben war, die Sohnschaft und die Verheißungen, die so viele Privilegien hatten in der Zeit des Alten Bundes, dass dieses Evangelium von ihnen abgelehnt wurde. Und in den Versen 11 und 12 kommt er zu der Schlussfolgerung. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und dann noch klarer, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der Reich ist für alle, die ihn anrufen. Das ist das Ende für eine besondere Betrachtungsweise Israels. Das ist das Ende für eine Parallelheilsgeschichte Israels. Das ist der Beginn von Christi Opfer für alle. Es ist ein Herr, ein Glaube. Es ist ein Evangelium für alle. Und es gibt noch ein Argument. Überlegen wir mal, an wen dieser Brief geschrieben war. Paulus schreibt hier an die Römer. Die Römer waren vorwiegend eine Heidengemeinde, wenn auch viele Juden in dieser Gemeinde waren. Warum sollte Paulus in einem Brief an eine Heidengemeinde über die Juden lamentieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Er ist unterwegs nach Spanien, um dort das Evangelium zu verkünden. Er kommt sozusagen zum sich stärken lassen nach Rom. Vielleicht auch finanziell stärken lassen. Wir wissen es nicht. Es würde wenig Sinn machen, wenn ein Heidenmissionar auf dem Weg in die Heidenmission über die Juden jammert und dann nach Spanien zieht. Paulus meint hier ganz klar, alle Verlorenen. Alle Menschen auf dieser Welt, die das Evangelium nicht kennen. Er präzisiert, er präsentiert sein Evangelium. Es ist ein Evangelium für alle. Es würde absolut keinen Sinn machen, wenn er hier bloß die Juden meint. Oh, wie liebt Paulus dieses Evangelium der Gnade für alle. Es erinnert mich ein bisschen an die Geburt meines ersten Sohnes, der in der ersten Reihe sitzt. Ich bin aus der Klinik rausgelaufen und habe jedem, der es nicht hören wollte, erzählt, dass ich das schönste und beste Kind aller Zeiten gerade erhalten habe. Es ist ein schwaches Beispiel dafür, wie Paulus dieses Evangelium aufregt, wie es ihn erfreut, wie glücklich es ihn macht. Er kann nicht stillhalten. Und jetzt meine Frage, liebe Bruder, liebe Schwester, regt dich dieses Evangelium noch auf? Bringt es dich noch zum Weinen? Röd ist dein Herz noch? Ja, wir sind reformiert, wir haben die Dogmatik, wir haben die Lehre, wir haben die Katechismen und wir haben die Bekenntnisse. Aber erreicht es uns noch? Oder stehen wir in der Gefahr, dass wir unter einer verkrusteten dogmatischen Oberfläche leblos werden? Denkt ihr nach Übersätze wie folgenden von Christus vor seiner Kreuzigung? In Gethsemane, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Der Gott des Himmels und der Erde, dessen Seele tief betrübt ist bis zum Tod für unsere Sünden, berührt uns das noch? Erreicht es uns noch? Haben wir noch dieses Feuer im Herzen, das Evangelium, das uns antreibt, das uns nicht in Ruhe lässt, dass wenn das Herz voll ist, der Mund übergeht, dass wir nicht stillhalten können, dass wir nicht wegblicken können vom Kreuz? Was denken wir, wenn wir die Sätze hören, wenn Christus am Kreuz sterbend ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Väter, Mütter, der Vater hat sein Angesicht abwenden müssen von seinem Sohn, hat die Sünde der Welt an ihm bestrafen müssen, an seinem eingeborenen Sohn. Eltern, denkt daran. Und wir sind sündhafte Eltern. Unsere Liebe zu unseren Kindern ist ein lächerlicher Abklatsch zu der Liebe, die der Vater zu seinem eingeborenen Sohn hat. Mein Gott, warum hast du dich verlassen? Trifft es uns noch? Dieses Evangelium ist das gleiche für alle Nationen, für alle Menschen. Für Reiche und Arme. Für Europäer und Amerikaner und ja, für Schwarz und Weiß. Gleichheit, Egalität im biblischen Sinn. Ein Christus für alle. Es ist das Evangelium des Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Es ist kein Evangelium der Werke. Es ist ein Evangelium der Gnade. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das wissen wir sind ja reformiert. Sola gratia. Das Werkevangelium ist doch was für Katholiken. Ich sage euch was, liebe Geschwister. Das Werkevangelium ist nicht was nur für Katholiken. Das Werke-Evangelium ist das menschliche Herz. Und Dr. Lloyd-Jones sprach immer von dem Papsttum des Herzens. Der Mensch, das menschliche Herz, versucht es immer durch seine eigenen Leistungen. Das menschliche Herz möchte immer zurückkehren zum eigenen Stolz, zum eigenen Aufrichten vor Gott, um zu sagen, naja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Werkegerechtigkeit kommt auch in protestantischen Kreisen vor. Auch in Reformierten. Ja, auch in sehr orthodox reformierten Gemeinden. Wie viele Menschen, nachdem sie eine Sünde begangen haben, warten schon, dass Gott an der nächsten Ecke steht und sie mit einem Holzstück über den Kopf knallt, um die Sünde, die sie begangen haben, gleich zu bestrafen? Wie viele Menschen erhalten nie Heilsgewissheit, weil sie immer auf sich selbst blicken, in ihren eigenen Leistungen, in ihrem eigenen verdorbenen Herzen, anstatt auf die Gnade und das Kreuz Christi? Wie oft denken wir, ich bin nicht gut genug? Wie oft stellen wir die Frage, ja, kann ich vor Gott noch bestehen? Ich habe die Antwort für dich. Nein! Du kannst nie vor Gott bestehen. Nicht im Geringsten. Aber Christus kann für dich vor Gott bestehen. Deine Werke haben hier keinen Platz. Wir müssen auf ihn blicken, der gesagt hat, der ausgerufen hat, es ist vollbracht. Was ist denn vollbracht? Alles ist vollbracht. Bitte werdet nie immun für dieses Evangelium. Oh, wie sehr liebt es Paulus. Wie aufgeregt wird er darüber. Wie sehr ergreift es ihn. Aber plötzlich ändert sich sein Gesichtsausdruck. Er denkt an die vielen Millionen Verlorenen. Er denkt an die vielen, die das Evangelium nicht mal gehört haben. Er denkt an die vielen, die meinen, es passt eh mit Gott durch irgendwelchen verrückten Aberglauben. Er denkt an die, die noch nicht mal was gehört haben. Und er ruft aus, wie sollen sie gerettet werden? Es ist dann ab Vers 14, er knüpft an Vers 13 an. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der anruft, wird gerettet. Und dann, ab Vers 14, kommt eine wunderbare Kette von Argumenten. Paulus beginnt aber nicht bei der Ursache und geht zur Wirkung, sondern er beginnt bei der Wirkung und geht rückwärts zur Ursache. Wenn jemand Logik lernen will, lerne erst aus der Bibel. Das ist wunderbare Logik, die wir hier haben. Er hat gerade darüber gesprochen, dass jeder, der den Herrn anruft, wird gerettet. Jetzt greift dieses Anrufen auf in Vers 14 und fragt, wie aber sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Das heißt für uns, es können nur Leute den Herrn anrufen, die auch glauben. All jene, die den Herrn anrufen, müssen Gläubige sein. Und wer nicht glaubt, der kann nicht anrufen. Glauben, ja, aber was glauben? Oder wie glauben? Man hört ja immer, frag Christus in dein Herz und alles ist in Ordnung. Eine Formulierung, die ich in der Schrift nicht finde. Glaube nur, das kriegen sie in den evangelikalen Kreisen heute. Aber was glauben? Und was heißt glauben? Die Reformation hat es wunderbar dargestellt. Den Glauben in drei Schritten oder drei Stufen. Die erste Stufe, Notitia, das Wissen. Wir wissen das Evangelium. Noch nicht gesagt, ob wir es glauben oder nicht. Das würde heißen, Wissen um die Fakten des Evangeliums alleine. Er rettet das. Natürlich nicht. Wissen alleine kann nicht erretten. Das würde heißen, ich muss nur jeden das Evangelium irgendwie, irgendwo wissen lassen und dann errettet. Das genügt nicht. Gehen wir zur zweiten Stufe. Assensus, das für wahr halten. Also ich weiß es nicht nur, ich halte es auch für wahr. Ich kenne das Evangelium und weiß auch, dass es wahr ist. Er rettet das. Nein, sagt uns Jakobus, denn die Teufel kennen es auch und zittern. Das genügt auch nicht. Es ist diese dritte Stufe. Fiducia. Darauf vertrauen. Ich kenne das Evangelium. Ich halte es für wahr. Und Mann, ich vertraue darauf. Ich bin gegründet und verwurzelt in diesen Wahrheiten. Das ist das Evangelium, das Paulus meint. Ein Leben, das seine gesamte Hoffnung auf Christus baut. Ein Leben, das keine anderen Ausweichmanöver findet oder keine anderen Hoffnungen wie Bankkonto, gute Gesundheit, nettes Aussehen oder sonstige Freudigkeit oder Fröhlichkeit dieses Lebens, die in sich nicht verboten sind, aber nie unsere Hoffnung darstellen können. Der Heidelberger Katechismus in seiner wunderbaren Frage 1 beschreibt am besten, was des Christenglauben ist, indem er fragt, was ist dein einziger Trost, dein einziger steht hier, im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben, nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat und so bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir wirklich alles zu meiner Seligkeit dienen muss, darum versichert er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, ihm fortan zu leben. Ist das dein Glaube? Ist das der Glaube, der trägt? Ist das der Glaube, der krisensicher ist, wenn schlechte Nachrichten kommen, wenn Gerichtsverhandlungen drohen, wenn Krankheit droht, wenn wirkliche Not auf dich zukommt? Wo bist du gegründet? Verlierst du die Nerven? Gibst du auf, weil Welt dich nichts mehr hält? Lass fahren dahin, sie haben keinen Gewinn. Das Kreuz ist unsere Hoffnung. Der Glaube an Christus, an sein Opfer am Kreuz, sein Es ist vollbracht, ist unsere Hoffnung. Die Souveränität unseres Vaters im Himmel. Kannst du Leid aus seiner Hand annehmen? Ist die Souveränität Gottes, seine Allmacht, nur Dogmatik oder ist sie Leben für dich? Der biblische Glaube ist kein Spaß, er hat keinen Spaßfaktor. Es ist kein Hobby und es ist kein ekstatischer Wohlfühlglaube. Wir gehen nicht in die Kirche, damit wir was mitnehmen. Wir gehen nicht mal in die Kirche, wir sind die Kirche. Und die Kirche definiert sich als Gemeinschaft der Heiligen. All die, die an Christus gebunden sind in ihrer Hoffnung, an sein Wort, an seine Ehre. Es ist nicht der Glaube eines Menschen, der auf sich selbst zieht und sich sonntags mal ein bisschen aufputschen lässt. oder seinen Sonntag Vormittag opfert, damit er sich mit Gott recht macht. Sondern es ist der Glaube eines Menschen, der seine gesamte Hoffnung, sein gesamtes Leben auf Christus gründet. Wir haben kein benutzerfreundliches Evangelium à la Willow Creek. Wir haben keine Wohlfühlgemeinden. Es ist schön, wenn wir uns wohlfühlen in der Gemeinde, aber es ist nicht das Ziel. Es ist Christus und die Hoffnung einer Gruppe von Menschen, die aus ihm lebt und aus nichts anderem. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Evangelium. Es ist ein In-Christus-Sein oder ein Nicht-in-Christus-Sein. Es gibt dieses österreichische, darf es ein bisschen mehr sein. Gibt es nicht im Evangelium. Oder ein bisschen weniger. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Evangelium. Das ist das Evangelium, das Paulus meint. Und Paulus fragt weiter. Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wir hatten jetzt anrufen. Sie können nicht anrufen, von dem sie nicht geglaubt haben. Sie können aber nicht glauben, von dem sie nichts gehört haben. Wie sollen Menschen von Christus hören? Jetzt wissen wir, es gibt die allgemeine Offenbarung, die generelle Offenbarung, wo wir aus der Natur erkennen können, dass es einen Gott gibt. Man geht durch die Natur oder durch die Welt oder man sieht andere Menschen und man sieht, es muss einen Schöpfer geben. Soweit kann ein Mensch, wenn man der Schrift glaubt, und das tun wir, auch ohne der Bibel kommen. Der Mensch kommt wahrscheinlich auch noch drauf, durch sein Gewissen, dass er vor diesem Gott schuldig ist, denn er kennt sein Herz. Und er hat ins Herz geschrieben die Gebote, auch wenn sie noch so verschüttet sind. Der Mensch weiß, dass er schuldig ist. So, jetzt steht der Mensch da. Österreich, in großen Teilen Deutschlands, in China oder sonst wo auf der Welt. Weiß, es gibt einen Gott, er weiß, er ist ihm schuldig. Was soll er denn jetzt machen? Er hat keine Antwort. Jetzt kann er sich selbst Wege überlegen, wie er mit diesem Gott ins Reine kommt. Das sind kultische Handlungen. Oder er flüchtet, oder er unterdrückt. Genau das, was wir auf dieser Welt heute sehen. Das ist biblische Soziologie. Aggressivität gegen alles Religiöse. Flucht in die Vergnügungen dieser Welt. Verzweiflung und kultische Handlungen. Wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht gehört haben? Und dann kommt der das Crescendo, dann kommt der Höhepunkt, zu dem Paulus kommt. Darauf hat er hingearbeitet. Er ist von der Wirkung zur Ursache gegangen. Und jetzt kommt er zu dem Punkt, den er machen möchte, wie ein Schiff den Hafen erreicht. Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Paulus ist am Ziel angelangt. Paulus redet vom Verkündiger, vom Prediger. Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Paulus ruft nicht nach ausgeklügelten außerkirchlichen Vereinen oder Missionswerken. Paulus ruft nicht nach Willow Creek Methoden, um die Kirche voll zu kriegen. Paulus ruft nicht nach Theaterstücken im Gottesdienst oder nach einem benutzerfreundlichen Gottesdienst. Ja, ich bin für einen benutzerfreundlichen Gottesdienst. Wenn wir verstehen, wer der Benutzer unseres Gottesdienstes ist, nämlich Gott allein. Paulus ruft nicht nach lässigen Geschichtenerzählern mit T-Shirts und Jeans in einem Gottesdienst. Paulus ruft nach Männern, nach Verkündigern des Evangeliums, die mutig vor den Menschen stehen und rufen, hier stehe ich kann nicht anders. Es ist ein Jammer, was auf den Kanzeln dieser Welt momentan los ist. Es ist ein Jammer, wer sich alle vor den Leuten aufpflanzt und meint, etwas sagen zu müssen. Paulus meint Verkündiger des Evangeliums. Paulus meint biblische Verkündiger, Prediger. Und keine Seminartrainer, die mal halt das auch machen, weil sie gut reden können. Er ruft nach mutigen Predigern seines Wortes. Der Prediger ist ein offizieller Botschafter, ein Verkündiger, ein Herold. Er ist von Gott eingesetzt, durch die Kirche erkannt. Er stellt sich mal nicht eben raus und erzählt was. Das Wort, das hier verwendet wird, meint die offizielle Verkündigung vor Gruppen von Menschen. Also nicht dieses Weitergeben des Evangeliums im privaten Kreis. Dass jeder von uns berufen ist zu tun. Jeder von euch ist berufen, das Evangelium weiterzutragen. Aber Paulus spricht hier die offizielle biblische Verkündigung des Evangeliums im Rahmen einer biblischen Gemeinde an. Wenn ihr mich heute fragt, was ist deine Missionsstrategie, wenn du zurückkommst? Sie ist die gleiche, die ihr hier habt. Die Verkündigung dieses Buches. Das ist alles, was wir haben. Und wir brauchen nichts weiteres. Wenn dieses Buch weg ist, dann ist es mit uns auch vorbei. Das war die Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Wenn ihr mich fragt, willst du auf Beziehungen arbeiten? Ja, natürlich werde ich versuchen, Beziehungen zu schließen mit Menschen. Wenn ihr mich fragt, willst du Literaturarbeiten machen? Ja, selbstverständlich. Wenn ihr mich fragt, willst du Traktate verteilen? Auch das werde ich tun. Aber, liebe Freunde, alles hat ein Ziel. Es läuft auf die biblische Verkündigung dieses Wortes im Rahmen einer kirchlichen Gemeinde hinaus, die auf biblischen Grundfesten steht. Nicht mehr und nicht weniger heißt Dienst am Wort. So hat es Gott eingesetzt, so hat Gott die Ämter eingesetzt und wir sollen nicht klüger sein versuchen als unser Schöpfer. Vers 17 sagte, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Aus der Verkündigung, der ordentlich eingesetzten Verkündigung von Gottes Wort in einer Gemeinde. Aber wer kann predigen? Wer ist von Gott eingesetzt? Kann jeder hingehen und predigen, der ein bisschen Leidenschaft dafür hat? Ich stoße immer wieder auf Freunde in Amerika, die halt in den Dienst gehen, weil an der Hochschule der Seelsorger gesagt hat, naja, du redest gern, die Bibel gefällt dir, werd doch Prediger. Und dann scheitern sie. Und sie kommen dann nach Jahren des Studiums drauf, sie sind ja gar nicht berufen. Ein Prediger muss gesendet sein. Ein Prediger muss vom Herrn gesendet sein, von seiner Kirche erkannt werden. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wir brauchen keine Propheten, die keiner gesendet hat. Wir brauchen keine Showmen, die sich vorne hinstellen und eine gute Show abziehen. Wir brauchen Männer, die brennen im Herzen für dieses Wort Gottes, für die Herde, für die Verlorenen, die ausrufen, wie sollen sie gerettet werden? Wie sollen sie das Wort erfahren? Deshalb hat Luther das alles durchgehalten. Deshalb ist Luther in seiner kleinen Kammer an der Wartburg geblieben. Deshalb ist er unter Lebensgefahr zurückgegangen zu seiner Herde. Deshalb hat er tagtäglich dem Tod ins Auge gesehen. Wir werden jetzt in einer Minute ein feste Burg ist unser Gott singen. Denkt bitte daran, welches wunderbare Erbe dieses Land hat. Welches wunderbare Erbe dieses Europa hat. Und lasst uns dann auf unsere Knie fallen, zu Hause, wann immer wir dran denken, und beten, dass Gott dieses Land noch einmal erleuchten möge. Mit seinem Evangelium, dass er Männer auferstehen lässt, die sagen, hier stehe ich kann nicht anders. Oder weh mir, wenn ich das Wort nicht verkündigte. Und lieber Bruder, frag du dich, ob Gott dich nicht berufen hat. Frag, ob Gott dich nicht berufen hat, alles hinten zu lassen. Ob Gott dir nicht zuruft, lass fahren dahin. Sie haben keinen Gewinn, dass du in den Kampf ziehst für das Reich unseres Herrn Jesus Christus, dass da bestehen möge in Ewigkeit. Amen.